Wir sind stehen geblieben beim Kamel, beim Dromedar. Wir haben gesehen, es wiederkäut, aber hat keine gespaltenen Hufe. Es weist hin auf Menschen, die sich zwar an Gottes Wort erfreuen, es aber nicht im täglichen Leben umsetzen. Ich lese dazu aus dem Jakobusbrief, Jakobus 1, 21. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Übermaß von Schlechtigkeit und empfangt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der ist einem Mann gleich, welches sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat alsbald vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit nahe hineingeschaut hat und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird glückselig sein in seinem Tun. In Lukas 8, Vers 13 spricht der Herr Jesus über vier Arten von Menschen. Er vergleicht sie mit vier verschiedenen Böden, die der Sämann mit dem Samen besät. Nämlich der fruchtbare Ackerboden, aber daneben wird auch erwähnt der Weg, der festgetrampelte Weg, der eben auch etwas abkriegt von dem Samen. Dann die Dornen, der steinige Boden. Und das Gleiche ist in Lukas 8 erklärt, echte Gläubige sind solche Menschen, die wie der fruchtbare Ackerboden sind, wo der Same, es wird dort erklärt, der Same bedeutet symbolisch das Wort Gottes. Lukas 8, Vers 11. Da geht der Same eben, fällt auf den Boden, bildet Wurzeln und schließlich die Pflanze und bringt Frucht. Aber in allen anderen Fällen, beim Weg, bei den Dornen, beim Steinigen, ist das nicht so. Und im Zusammenhang mit dem steinigen Untergrund wird eben in Lukas 8, Vers 13 erklärt, die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Also es sind Gläubige, aber keine Wiedergeborenen. Die haben nur einfach äußerlich das Wort aufgenommen, aber es hat nie wirklich Wurzel gefasst in ihrem Herzen. Sie glauben für eine Zeit und dann später fallen sie ab. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren, als Spezialfall ausdrücklich erwähnten Tier in den Kaschrutgesetzen, der Hase oder eben das Kaninchen. Dieses Tier wiederkäut, wie wir gesehen haben, hat aber keine gespaltenen Hufe. Das ist klar. Auch da haben wir also einen Hinweis auf jemand, der sich am Wort Gottes erfreut, es aber nicht im täglichen Leben umsetzt. Und nun, bei den Kaschrutgesetzen geht es ja darum, was soll man, wenn man zum irdischen Volk Gottes gehört, essen und was nicht? Nun, kann man das eben so übertragen, welche Vorbilder prägen mich? Sind es eben Menschen, die Jesus Christus gleichen? Das sind die wirklich reinen Tiere, Schaf, Ziege, Rind und so weiter. Oder sind es eben Menschen, die so leben? Entsprechend dem Hasen, der zwar wiederkäut, also sich am Wort Gottes erfreut, aber nicht umsetzt. Und das sollte eben nicht unsere Nahrung sein, die wir adaptieren und die uns prägt. Ja, ich habe bereits erklärt, eben, dass der Hase tatsächlich wiederkäut. Und damit haben wir auch noch nebenbei eben gesehen, dass diese Gesetze sogar Details enthalten, die die Wissenschaft erst nach Jahrtausenden entdeckt hat. Und das spricht eben, jetzt dreht sich der Spieß, eben für die Präzision und Glaubwürdigkeit der Bibel, selbst in scheinbar nebensächlichen Bemerkungen. Ein weiteres Tier, das in 3. Mose 11 speziell erwähnt wird, ist der Klippendachs, den wir hier sehen. Ein ganz interessantes Tier. Man kann es besonders gut beobachten in Israel. Es ist zwar verbreitet von Nordisrael, Galiläa, bis runter in die Wüste Judäa. Aber ganz besonders gut kann man diese Tiere beobachten in der Oase Ein Gedi, wo ja auch David einige Zeit war, als er auf der Flucht vor König Saul war. Dort findet man ganz viele. Es sind sehr spezielle Tiere. Sie haben Stockzähne und Füße, die anatomisch verwandt sind mit denen der Elefanten. Aber eben, sie sehen aus wie unsere Schweizer Murmeltiere. Und das passt natürlich auch nicht so ganz ins Evolutionskonzept hinein, ja? Wenn diese Tiere mit Elefanten verwandt sein sollen. Ja, eben der Schöpfer hat in diese Tierart gewisse Elemente von da und von dort verwendet. Und das macht sie so besonders. Diese Klippendächse leben in kleinen Kolonien von typischerweise etwa 50 Exemplaren zusammen. Sie lieben es, ihren Bau in den Felsen einzurichten. Gerade da in Ein Gedi haben sie natürlich eine besonders gute Voraussetzung dafür. Und es gibt immer Tiere, die liegen scheinbar faul irgendwo auf Felsen rum in der Sonne. Aber diese Tiere sind nicht einfach faul, die sind auf der Wache. Sobald irgendwelche Gefahr kommt, geben die Signale, so pfeifende Signale, ganz ähnlich wie die Murmeltiere in den Schweizer Alpen, und alarmieren alle, dass sie Zuflucht nehmen in den Felsen. Im Psalm 104, Vers 18 steht, die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klippendächse. Sehr interessant. Also 3. Mose 11 erklärt, die Klippendächse sind unreine Tiere. Aber hier im Psalm 104 wird interessanterweise gesagt, dass diese Tiere es lieben, Zuflucht zu nehmen im Felsen. Das kann man alles übertragen. Nicht wahr? Als unreine Tiere sind sie ein Bild von uns Menschen. Die Bibel sagt, dass alle Menschen gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen durch eigene Anstrengung. Römer 3, 22, 23. Aber der Fels in der Symbolsprache der Bibel ist ein Hinweis auf Christus. 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber war der Christus. So steht das dort. Nun, diese Tiere nehmen Zuflucht im Felsen. Wohl uns, wenn wir wie Klippendächse sind und realisieren, von Natur aus sind wir vor Gott unrein. Aber die einzige Zuflucht, die es für uns gibt, das ist Christus. In ihm Zuflucht nehmen, indem man die persönliche Schuld Gott bekennt und die Vergebung, die möglich geworden ist durch den Opfertod Christi, in Anspruch nimmt. So nimmt man Zuflucht im Felsen Christus. In Sprüche 30, Vers 24 schreibt Agur ben Jake, vier sind die Kleinen der Erde, und doch sind sie mit Weisheit wohl versehen. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Die Klippendächse, ein nicht kräftiges Volk, und doch setzen sie ihr Haus in den Felsen. Die Heuschrecken haben keinen König. Und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Den Gecko kannst du mit Händen fangen, und doch ist er in den Palästen der Könige. Diese vier Kleinen der Erde, mit Weisheit wohlversehen, sind alle Hinweise auf die Gemeinde. Aber ich möchte jetzt nur erklären, was hier gesagt wird im Blick auf die Klippendächse. Denn das ist unser Thema hier. Die Krippendechse seien mit Weisheit wohl versehen. Paulus sagt in 1. Korinther 1 zu den Christen von Korinth, die meisten von euch sind nicht von irgendwie edler Abstammung. Gott hat das auserwählt, was nichts ist. Aber er sagt dann, dass Christus ihnen zur Weisheit geworden ist. Man bedenke, dass damals in Korinth etwa 60% der Bevölkerung Sklaven waren. Und offensichtlich hatten sich viele gerade aus der Sklavenschicht damals zu Christus, zu Jesus Christus bekehrt. Und Jesus Christus ist ihre Weisheit geworden. Und so entspricht das hier, die Kleinen der Erde mit Weisheit wohl versehen. Die Gemeinde nach Gottes Gedanken sollte nie eine Institution werden mit politischer Macht. Und so war das auch in den ersten Jahrhunderten ganz biblisch. Die Christen waren nicht die, die den Griff zur Macht suchten, sondern sie waren die Kleinen der Erde. Aber ihr Anliegen war es, Christus zu verkündigen. Ich weiß, es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, seht ihr, was in der Christenheit alles geschehen ist und wie viel Blut da vergossen worden ist in den Kreuzzügen und so weiter. Nun, das ist eben diese pervertierte Christenheit. Aber wenn wir das ursprüngliche Christentum anschauen, beschrieben in der Apostelgeschichte, dann sehen wir, da wurde einfach Jesus Christus verkündigt. Von einem Ort zum anderen gingen die Verkündiger. Und Menschen kamen zum Glauben. Und die Apostelgeschichte verhehlt es nicht, zu sagen, dass immer wieder dadurch Unruhen entstanden in verschiedenen Städten, Großstädten des Römischen Reiches. Aber es wird auch klar, dass nie die Christen irgendwelche Unruhen angezettelt hatten. Das waren Reaktionen auf das Evangelium. Gut, dann könnte man sagen, die hätten doch besser geschwiegen, dann hätte es keine Unruhe gegeben. Denn das war für manche Leute war das eben etwas provokativ. Aber wir sind doch alle für Meinungsfreiheit, nicht wahr? Also man darf doch verkündigen, was einem groß und wichtig geworden ist und darf erwarten, dass die Menschen das anhören und anständig reagieren. Also, die Christen haben nicht die Provokation gesucht, sie haben auch nicht die Macht gesucht, sie waren die Kleinen der Erde, aber mit Weisheit wohl versehen. Und dann wird hier gesagt, die Klippendechse ein nicht kräftiges Volk und doch setzen sie ihr Haus in den Felsen. Sie haben eine kräftige Zuflucht, aber in sich selber sind sie nichts Starkes. Und so fühlen sich echte Christen nicht als irgendwelche Superleute, aber Menschen, die in Christus Gewissheit, Sicherheit und Festigkeit gewonnen haben. Hier, die Sohle des Klippendachs. Etwas ganz Besonderes. Das sind eben Hufe. Das sind keine Pfoten, wie bei Kaninchen oder so. Das sind Hufe, die anatomisch eben Ähnlichkeiten haben mit den Hufen der Elefanten. Aber was die Elefanten nicht können, das können die Klippendechse. Die können nämlich diese Sohle, ihre Hufe, anziehen, heraufziehen, so dass ein Vakuum entsteht auf dem Felsen, auf dem sie stehen. Und dann kleben die förmlich am Felsen. Also ganz ähnlich wie diese Hängeanrichtungen in der Küche, ja, die mit Vakuum funktionieren und dann immer runterfallen. Aber da funktioniert es nun echt. Die können steile Felswände emporklettern durch diese Fähigkeit. Das heißt also, sie kleben förmlich an dem Felsen. David sagt von sich in Psalm 63, meine Seele hängt dir an. So war er mit dem lebendigen Gott ganz persönlich verbunden. Und das muss Menschen, die realisiert haben, eigentlich von Natur aus bin ich vor Gott unwürdig, unrein wie ein Klippendachs, aber ich wähle meine Zuflucht in Christus und mein Alltag ist dadurch gekennzeichnet, dass ich an ihm klebe. Die Klippendechse lieben es auch, auf den Bäumen herumzuklettern. Darum kann man sie an beiden Orten, auf den Felsen und auf den Bäumen, antreffen. Hier fasse ich nochmals zusammen und erweitere ein bisschen. Sie sind von Natur aus unrein. 3. Mose 11 besagt das. Genauso wie alle Menschen unrein sind nach Römer 3, 23. Aber eben sie suchen Zuflucht im Felsen. Übrigens, das hebräische Wort für Klippendachs heißt Schafan. Und das kommt von der Wurzel Schafan. Verstecken. Also Schafan kann man übersetzen mit Verstecker, der sich im Felsen versteckt, dort Zuflucht sucht. Er lebt nicht als Einzelgänger, wie ich schon angedeutet habe, sondern als kleines Volk zusammen. Und das ist nach Hebräer 10, 24 bis 25 sehr wichtig, wo der Hebräerbrief erklärt, dass die Gläubigen die gemeinsamen Zusammenkünfte nicht versäumen sollen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern dass sie einander ermutigen sollen und das umso mehr, je mehr sie den Tag der Wiederkunft Christi herankommen sehen. Wir haben schon gesehen, sie gehören zu den Kleinen der Erde, sie sind ein nicht starkes Volk, mit Weisheit wohl versehen und kleben am Felsen. Ganz entsprechend Psalm 63, 11. Wir kommen nun zum Steinbock. Und zwar zu dieser speziellen Art, wie man sie in Israel an verschiedenen Orten findet. Auch wieder ganz besonders in der Oase En-Gedi. Wer noch nicht dort war, ich kann das nur empfehlen. Also dorthin sollten Sie einmal kommen. Ein ganz besonderes Naturerlebnis. Ja, wir hatten ja gelesen, die hohen Berge sind für die Steinböcke und eine Zuflucht für die Klippendechse. Das ist diese spezielle Art von Steinbock, die eben es liebt, auf diesen Felsen zu stehen. Man kann sagen, sie illustrieren, was ein echter Fundamentalist ist. Ein christlicher Fundamentalist ist nicht jemand, der Gewalt gegen andere anwenden will. Und darum sehen wir auch, die frühe Christenheit hat nie den Weg der Gewalt gewählt. Lesen Sie die Apostelgeschichte. Die frühen Christen wurden vielmehr verfolgt und man wendete gegen sie Gewalt an. Aber sie haben selber nie Gewalt angewendet, sondern haben einfach mit innerer Überzeugung und Freudigkeit die Botschaft von Jesus Christus weitergegeben. Und sie haben gesagt, dass dieses Fundament, der Fels Jesus Christus, das einzige ist, wo wir Sicherheit und Gewissheit haben können. Das einzige Fundament, das wirklich tragfähig ist, auch in den Zeiten schlimmer Lebenskrisen. Daran soll uns dieser Steinbock erinnern. Nun kommen wir zweitens zu den Kaschrutgesetzen für Wassertiere. Nach den Säugetieren kommen die Wassertiere, Vers 9, in 3. Mose 11. Dieses dürft ihr essen von allem, was in den Wassern ist, alles, was Flossen und Schuppen hat in den Wassern, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel der Wasser und von jedem lebendigen Wesen, das in den Wassern ist, sie sollen euch ein Gräuel sein. Ja, ein Gräuel sollen sie euch sein. Von ihrem Fleische sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Das heißt also, man durfte keinen Aal essen. Man durfte auch den Katzenfisch, wie man hier rechts unten sieht, nicht essen. Aber zum Beispiel links oben den Tilapia Galilea, den sogenannten Petrusfisch aus dem See Genezareth, der war absolut koscher. Schuppen und Flossen. Und auch die Süßwassersardinen im See Genezareth waren auch koscher. Was hat das nun zu bedeuten? Nun, die Flossen befähigen diese Tiere, um gegen den Strom zu schwimmen. Und die Schuppen sind auch ein Schutz gegen Krankheitserreger im Wasser. Und so sollen eben Christen gekennzeichnet sein davon, dass sie gegen den Strom schwimmen, nicht mit dem Zeitgeist mitgehen und dass sie eben geschützt sind gegen Erreger, die krank machen im Glauben. Das können falsche Lehren sein, das können irgendwelche Ideologien sein, die in die Gemeinde, in die Kirche eindringen wollen. Aber echte Christen wehren das ab, so wie die Fische die Erreger durch Schuppen abwehren. Das bedeutet natürlich auch, Frösche dürfen gemäß der Tora nicht gegessen werden. Das hat natürlich noch einen weiteren, tieferen, praktischen Sinn. Das war nämlich der billigste Schutz gegen Malaria. Alle diese Tiere, die unrein waren und nicht gegessen werden durften, die waren gleichzeitig auch geschützt. Also Frösche waren geschützt. Und auch andere Amphibien. Nun, ein modernes Beispiel aus der Zeit von heute. Bangladesch hat ab circa 1975 begonnen, Froschschenkel zu exportieren nach Frankreich. Und so konnte dieses arme Land einiges an Geld machen, aber das war ein Unsinn. Denn das hat zur Folge gehabt, dass jetzt auch diese einst traditionell malariafreien Gebiete in Bangladesch malariaverseucht sind. Denn die Frösche fressen eben diese Insekten, die Malaria auf sich tragen, diese Bakterien. Und das ist ein idealer Schutz gegen diese Krankheit. Und so war eben diese Einrichtung der Kaschrut-Gesetze gleichzeitig auch in natürlicher Hinsicht ein Schutz für das Land Israel, um Malaria zu verhindern. Und wichtig, die geschützten Tiere in der Bibel, die waren nicht etwa heilig, wie der Ibis in Ägypten oder die Kuh in Indien. Es ist nämlich so, gewisse Tiere als heilig zu erklären, kann so verheerend sein wie die Unterlassung von Tierschutz, wo es nötig ist. Ich war, wenn eben irgendwelche unreine Tiere eine Plage waren, durfte man sie in Israel töten. Einfach nicht essen. Aber sie waren ja nicht heilig. Aber im Normalfall hat man sie eben leben lassen und dann waren sie als geschützte Tiere ein Nutzen für den Menschen. Jetzt kommen wir zu den Flugtieren. 3. Mose 11, Vers 13. Und diese sollt ihr verabscheuen von den Flugtieren. Hebräisch, Ov. Einfach was fliegt. Es sind nämlich nicht nur Vögel, sondern auch die Fledermaus wird hier erwähnt. Sie sollen nicht gegessen werden. Ein Gräuel sind sie. Den Adler und den Bartgeier und den Seeadler und den Falken und die Weihe nach ihrer Art, alle Raben nach ihrer Art und die Straußhenne und den Straußhahn und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art und die Eule und den Sturzpelikan und die Rohrdommel und das Purpurhuhn und den Pelikan und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art und den Wiedehopf und die Fledermaus. Also die Bibel führt dazu, dass man die Natur kennenlernt, ja? Das ist echt Biologieunterricht. Nun, wenn man anschaut, was diese Tiere essen, die hier geschützt sind, weil sie unrein sind, und was die freigegebenen, die koschenden Tieren fressen, dann fällt auf, unter den geschützten Tieren sind Raubvögel. Verschiedenste Raubvögel, die Säugetiere, Mäuse und Ratten fressen. Dann sind auch die verschiedenen Geierarten, die Aas fressen, geschützt. Störche und Ibisse, also Tiere, die Fische, Frösche, Mäuse und Insekten verzehren. Auch die Reiher gehören dazu, die fressen auch Mäuse unter anderem. Die Möwen, die fressen auch Fische und Mäuse. Die Eulen, die fressen Vögel, Säugetiere, Ratten und Mäuse. Die Raben und Krähen sind Allesfresser, fressen auch Aas. Die Wiedehopfe fressen Insekten und Heuschrecken. Und die Fledermäuse, die fressen auch je nachdem, große Insekten. Aber die koscheren Tiere, wie Gänse, die fressen Blätter und Samen, genauso die Enten, die Tauben, die Fasane, die Rebhühner, die Singvögel, sind alle rein, und der Eisvogel, der ist auch koscher in Israel, und die Sandflughühner, die fressen auch Blätter und Samen. Also der Eisvogel frisst Fische und Insekten. Und damit wird deutlich, diese Tiere, die Aas fressen, das sind ja Gesundheitspolizisten. die bewirken eine Rückführung von Nährstoffen in den ökologischen Kreislauf. Das ist gut, denn Aas ist für uns Menschen schädlich. Überall, wo Aas herumliegt, soll das schnell entsorgt werden. Geschieht durch diese geschützten Tiere. Dann sind viele erwähnt, die Ratten- und Mäusefresser sind. Ein idealer Schutz gegen die Pest. Denn Ratten und Mäuse sind Übertrager dieser Bakterien, Pestbakterien. Dann haben wir auch Tiere, die Heuschrecken, große Insekten fressen. Das ist auch ideal im Blick auf die potenzielle Gefahr von Heuschreckenplagen in Israel, die von Ostafrika über die Sinai-Halbinsel nach Israel kommen konnten. Und Fresser großer Insekten sind natürlich auch nützlich für den Menschen. Also da sehen wir die praktische Bedeutung dahinter, aber das alles hat etwas zu sagen. Wie ich erklärt habe, die Singvögel sind alle koscher. Ich möchte einen Singvogel speziell herausgreifen, der in Hohelied 2, Vers 12 erwähnt wird. Dort steht in diesem schönen Liebeslied, die Blumen erscheinen im Lande. Die Zeit des Samirs ist gekommen. Und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Samir auf Hebräisch entspricht dem Gelbsteißbülbül, den Sie hier sehen. Ganz typisch diese Augen, diese ganz runden Augen mit diesem hellen Kreis darum herum, schwarzer Kopf. Und Sie sehen den Steiß, Steißregion gelb. Den können Sie in Israel überall, ziemlich überall sehen. Dieser Vogel hat keine schöne Stimme. Außer im Frühjahr, wenn die Paarungszeit kommt, dann verwandelt sich seine Stimme. Interessant, nicht wahr? Es gibt auch manche Männer, die unpoetisch sind und dann werden sie plötzlich poetisch. Ja, das ist schön. Gut so. Und in Epheser 5, Vers 18 und Kolosser 3, Vers 16 wird die Gemeinde aufgerufen, eine singende Gemeinde zu sein. Es wird dort ermutigt zum Singen von Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Das ist eben eine gute Sache und so sind diese Singvögel alle koscher. Aber es gibt Christen, die sagen, ich singe nicht gerne. Gut, muss man herausfinden, woran das liegt. Das kann manchmal mit der Jugend zusammenhängen, dass man immer gesagt hat, du kannst nicht singen. Und es gibt fast keine Leute, die nicht singen können. Also ich könnte das demonstrieren. Man kann Leute, die meinen, sie können nur falsch singen, mit einigen Instruktionen kann man dazu bringen, dass die lernen, sich selber zu hören und richtig zu singen. Das geht schon. Aber eben all diese Tiere wie die Raubvögel, die singen nicht. Und die Gemeinde soll eben nicht sein wie Raubvögel. Galater 5 sagt, wenn ihr einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das waren Gemeinden von Raubvögeln offensichtlich, die galatischen Gemeinden. Und dann haben wir die Nachtvögel, Eulen und so weiter, die erwähnt wurden. Das sind also Tiere, die das Licht hassen. Und die Finsternis lieben. Und das ist nach 3. Mose 11 unrein. Und dann haben wir die Aasfresser, die eigentlich das, was von der Scheußlichkeit des Todes spricht. Und der Tod ist nach der Bibel die Folge der Sünde, die sich daran sogar noch genüsslich machen können. Das Aas ist wirklich ein Bild von den niedrigsten Arten der Sünde, die es gibt. Mit Unzucht und Unreinigkeit. Aber eben die reinen Tiere, die weisen auf das hin, was Christen kennzeichnen soll. Wir haben auch die Tauben gefunden in Hohelied 2, Vers 12. Und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Die Tauben waren rein und sie durften sogar als Opfertiere verwendet werden. Gemäß 3. Mose 1 und folgende. Und auch Maria hat ja nach ihrer Entbindung dieses armen Opfer mit Tauben für sich dargebracht in Lukas 2, Vers 24. Und das Typische bei den Tauben, Turteltauben, sie bleiben normalerweise Pärchen ein Leben lang treu. Das ist die Nahrung, die koschere Nahrung für das Volk Gottes. Aber eben der Uhu und die Eule und so weiter, diese Nachtvögel, sie sind in der Finsternis aktiv. Und dazu lese ich aus Johannes 1, Vers 5. Da steht von Jesus Christus, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes 3, Vers 19, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, auf das seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, auf das seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Die Adler und andere Raubvögel werden erwähnt, und da habe ich bereits verwiesen auf Galater 5, Vers 15. Wenn ihr einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Die Geier habe ich auch erwähnt als Aasfresser. Sie genießen das Tote in seiner zersetzten Form. Und das entspricht dem, was wir in Römer 1, Vers 32 lesen über die tief gefallene Menschheit. Ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige, die wiewohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die solches Tun des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Der Storch ist ein Allesfresser. Er ist also ein Bild von Menschen, die offen sind für alles. In unserer heutigen Gesellschaft ist das eine Tugend. Ein Mensch, der offen ist für alles. Das ist ein Mensch von Format in der heutigen Gesellschaft. Aber die Bibel sieht das ganz anders. Gottes Wort stellt das ganz anders dar. Oft wird in den Sprüchen über den Einfältigen gesprochen. Das hebräische Wort Peti heißt der, der offen ist. Der Einfältige, das ist der Mensch, der offen ist für alles. Für das Gute, aber auch für die Verführung. Und darum ist er in Gefahr. Aber das Buch der Sprüche macht klar, der Peti ist ein Mensch, für den es Hoffnung gibt, dass er das Gute noch wählen kann. Aber die Schlimmeren sind dann die Gesetzlosen, das sind die, die bewusst Gottes Wort verwerfen. Und eine noch schlimmere Form, das sind dann die Spötter, die nicht nur Gottes Wort einfach verwerfen für sich, sondern lachen über die, die es umsetzen wollen. In 1. Timotheus 1, Vers 8 werden Menschen erwähnt mit dem Ausdruck Bäbelos. Das bedeutet profan, offen, zugänglich, ungöttlich, gemein. Vor diesem Zustand wird dort gewarnt. Nun, das Wort Storch im Hebräischen lautet Chasida. Das hängt zusammen mit Chesed, Gnade, Treue, Güte, Loyalität. Und der Chassid, das ist der Fromme. Die Chassidim, das sind die, die aus innerer Freudigkeit Gottes Gebote tun wollen. Also Chassida heißt eigentlich der Fromme. Übrigens, wie der lateinische Name. Da wird er ja Pius genannt. Der Fromme auf Lateinisch in der Biologie. Und das kommt von daher, der Storch hat einen äußerst lieblichen Umgang mit seinen Jungen. Eine ganz liebliche Nachwuchspflege, aber gleichzeitig offen für alles. Und die Bibel sagt, unrein. Also das Gute darf nicht eben über das Falsche hinweg täuschen. Dann möchte ich noch den Wiedehopf erwähnen, weil der ausdrücklich in 3. Mose 11 erwähnt wird. Es ist ein wunderschöner Vogel. Vor einiger Zeit konnte ich den ist ein sehr selten zu sehender Vogel, auch hier. Vor einiger Zeit konnte ich den ziemlich nahe, auf einige Meter hin, am See Genezareth beobachten. Ein schöner Vogel, aber man sollte mal zu dem nach Hause gehen. Sein Nest stinkt entsetzlich und ist voller Unrat. Man könnte sagen, wirklich der Inbegriff von außen hui und innen pfui. Ich lese dazu Epheser 5, Vers 11. Und habet nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr aber strafet sie auch. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich selbst zu sagen. Und 2. Korinther 4, Vers 2. Paulus sagt, sondern wir haben den verborgenen Dingen der Scham entsagt. Das heißt, Paulus sagt, durch seine Bekehrung hat er all diesen Dingen, deren wegen man sich schämt und sie deshalb eben, man sie deshalb verborgen hält, dass er eben diesen Dingen abgesagt hat. Das ist das Kennzeichen für den Christen. Sondern wir haben den verborgenen Dingen der Scham entsagt. Und schließlich noch die Fledermaus. Wird auch unter den Flugtieren erwähnt. Nun, wo soll man die unterbringen? Bei den Mäusen oder bei den Flugtieren? Eben, es ist weder Vogel noch Maus. Wir im Deutschen haben den festen Ausdruck, weder Fisch noch Vogel. Aber nach 3. Mose 11 könnte man sagen, weder Vogel noch Maus. Und dieses Tier wird als unrein deklariert. Es symbolisiert eben Menschen, die nicht klar als Gläubige zu erkennen sind. Man könnte sagen, ja, sie sind eigentlich keine Christen. Doch, irgendwie, doch schon. Völlig unklar. Und dieser Zustand der Unklarheit bezeichnet die Bibel als Gräuel. Und so sehen wir, dass die Christen also einen riesigen Gewinn haben, wenn sie diese Gebote, die in wörtlicher Hinsicht für Israel unter dem Sinai-Bund gedacht sind, in geistlicher Weise übertragen, denn so sind sie gemeint, wie wir eingangs klar gesehen haben, wie das Neue Testament dies erklärt und dafür auch die Grundlage legt für diese Art von Auslegung, die wir jetzt miteinander durchgeführt haben. In weiteren Versen werden dann noch einige spezielle Tiere erwähnt, unter anderem die Heuschrecke. Und die ist koscher. Sie wissen ja, dass Johannes der Täufer von Honig und Heuschrecken gelebt hat. Die sind rein. 3. Mose 11, 20. Alles geflügelte Kleingetier, das auf Vieren geht, soll euch ein Gräuel sein. Nur dieses dürft ihr essen von allem geflügelten Kleingetier, das auf Vieren geht. Was Schenkel hat oberhalb seiner Füße, damit auf der Erde zu hüpfen. Diese dürft ihr von ihnen essen. Und jetzt kommen mit hebräischen Namen verschiedene Typen. Den Arbe nach seiner Art und den Solham nach seiner Art und den Chargol nach seiner Art und den Chagav nach seiner Art. Was bedeutet das? David sagt in Psalm 18, Vers 30, denn mit dir, dem lebendigen Gott, denn mit dir werde ich gegen eine Schar anrennen und mit meinem Gott werde ich eine Mauer überspringen. Das ist die Fähigkeit des Glaubens, in den Situationen, wo man sich völlig überfordert fühlt, dass man im Glauben diese Hindernisse überspringen kann. Und aus diesen beengenden Situationen die Übersicht gewinnt und so mit Gottes Hilfe Hindernisse überwinden kann. Ein ermutigendes Beispiel, und das war die Nahrung von Johannes dem Täufer. Auch der Maulwurf wird speziell erwähnt in 3. Mose 11, 29. Die meiste Zeit seines Lebens ist dieses unreine Tier unter der Erde als Einzelgänger. Er ist sehr aggressiv gegen Artgenossen. Und Sie sehen hier ein ganz schönes Bild, nicht wahr? Aber meine Frage, wo sind seine Augen? Die sind so klein, dass sie unter dem eigenen Fell so zugedeckt sind. Und er braucht sie auch nicht oft. Er ist ja meistens in der Dunkelheit seiner einsamen Gänge. Und dieses Tier wird eben als unrein hingestellt. In 2. Petrus 1, Vers 9 wird gewarnt vor dem Zustand, dass man blind ist, geistlich blind ist. Das zur Frage, wo sind seine Augen? Und Einzelgängertum, auch das ist nicht biblisch. Die Bibel macht klar, es geht nicht als Solochrist. Es braucht die Gemeinschaft und die Ermutigung und die Weiterführung der Gläubigen zusammen in der Gemeinde. Und auch diese Art, aggressiv zu sein gegen die Artgenossen, auch das brauche ich nicht näher zu erklären. Und so kann man auch von dem Maulwurf sehr viel lernen. Wir haben Beispiele, die wir nachahmen sollen und Beispiele, die wir vermeiden sollen als Christen. Das Chamäleon wird auch noch erwähnt in 3. Mose 11, Vers 30. Es ist unrein und in der Übertragung ist die Lektion ganz einfach. Es passt sich jeder Umgebung an. In Römer 12, Vers 2 werden die Gläubigen gewarnt, dass sie sich dem Zeitgeist nicht anpassen sollen. Den momentanen Modeströmungen nicht anpassen sollen, sondern in ihrem Denken sollen sie durch Gottes Wort immer mehr verändert werden. Also auch das Chamäleon, ein Beispiel, das es unbedingt gilt zu vermeiden. Danke für das Zuhören.